Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Good Morning Endoscopy, alle 14 Tage eine neue Folge. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Folge Nummer 97. Und das Thema heute lautet endoskopische Therapie von Angiodysplasien. Ein Thema, das uns häufig in der Klinik beschäftigt. Immer mehr habe ich auch so das Gefühl, der Patient, der ältere Patient, der zur Anämieabklärung kommt. Und wir entdecken diese kleinen roten Fleckchen oder Gefäßknöllchen. Und die Frage ist immer so, was machen wir denn eigentlich dann? Oder machen wir überhaupt was? Und wo machen wir wie was? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mir einen besonderen Gast heute eingeladen. Mein Gast heute ist Hendrik Manner von Höchstklinikum in Frankfurt. Hendrik, hallo, herzlich willkommen. Toll, dass du mitmachst.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, auch an die Zuhörerschaft. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Und ich habe dich natürlich ausgesucht, weil du da eine gewisse Expertise auch mit dem Thema hast und du hast dich schon viel damit beschäftigt, vor allem auch mit dem Thema APC, Argon-Plasma-Koagulation, was natürlich auch ganz, ganz eng mit der Therapie von Angiodysplasien assoziiert ist, so viel schon vorweg. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie du zu dem Thema kommst, warum dich das beschäftigt hat, was du früher gemacht hast. Und was du jetzt eigentlich genau im Detail machst.
Ja, sehr gerne. Also ich gehe mal so ein bisschen zurück. Studiert habe ich in Kiel und in Freiburg, also ganz im Norden und ganz im Süden. Und bin ab 2002 dann bei Professor L. in Wiesbaden gewesen. Mhm. Und 2002 war so der Beginn und das war eine unheimlich dynamische Zeit. Da wurde die Barrett-Ablation untersucht. Mhm. Erstes Thema, wo man sich mit APC oder anderen Ablationstechniken beschäftigt. Dann kam die Dünndarmendoskopie auf. Eine Kapselendoskopie, erster Fallbericht 2001 aus Israel, total spannend. Mhm. Dann der Doppelballon ab 2003, dann hat man die ganzen Gefäßmalformationen gefunden, die man abladieren konnte. Ja. Und was auch noch spannend war, und man vergisst das leicht, damals stand ja noch dieser riesen Laserkasten in der Endoskopie. Und es gab auch diese photodynamischen Therapien und man hat dann über die Jahre oder wir haben das in den Studien auch festgestellt, dass die neue Argon-Plasma-Koagulation weitaus effektiver war und dann diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen des Lasers und der ganze Aufwand zur Seite gewischt wurde und es zur Reservemethode wurde. Also die APC ist wichtig geworden, das ist also ein Verfahren zur Ablation zum Beispiel von Gefäßmissbildungen in verschiedenen Organsystemen und über verschiedene Endoskopiesysteme und hat ein ganz breites Indikationsspektrum bekommen. Das haben wir mit vielen Studien auch begleitet und haben uns da auch ausgetauscht, haben in vivo und ex vivo untersucht und es begleitet mich natürlich bis heute.
Also das heißt, es ist auch sozusagen Teil deiner jetzigen Tätigkeit als Chefarzt im Klinikum Frankfurt Höchst, dass du immer noch wieder diese Patienten auch dann behandeln musst.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Absolut, ja.
Ja, dann gehen wir doch schon mal gleich mitten in die Materie sozusagen rein. Also ich hatte schon gesagt, Angiodysplasien eigentlich was relativ Häufiges. Ich habe auch das Gefühl, wir sehen es immer mehr. Wir sehen es über den gesamten GI-Trakt verteilt. Vielleicht mal so vorab, bevor wir auch zur Therapie kommen. Wo können wir denn Angiodysplasien bei welchen Patienten denn erwarten? Gibt es da so eine Präselektion, wo man denkt, da sind sie besonders häufig?
Ja, das ist natürlich in erster Linie ein Krankheitsbild des älteren Patienten.
Ja.
Wenn man sich überlegt, wie die entstehen, wir wissen das letztendlich nicht ganz genau, aber letztendlich werden da irgendwie Angioneogenese-Faktoren ausgeschüttet, wie wir das bei Herzklappenpatienten wissen oder bei Patienten mit Bindegewebserkrankungen, chronischen Leber- oder Nierenerkrankungen, wenn du zum Beispiel das Garve-Syndrom im Magen bedenkst, dann haben wir über unsere Kardiologen natürlich ein unheimliches Spektrum an vielen Patienten, die durch diese teilweise Mehrfach-Antikoagulation zu uns kommen.
Ja.
Und diese Angiodysplasien, die es wahrscheinlich immer schon gab, die werden jetzt einfach klinisch relevant in den letzten Jahren.
Ja. Na, fangen wir doch gleich mal an, wenn du jetzt zum Beispiel eine Koloskopie machst oder eine Gastroskopie beim Patienten, der kommt zu dir wegen einer Anämieabklärung. Du siehst so im Zirkalpuls sind sie ja manchmal auch vielleicht zwei Angiodysplasien, nicht blutend. Was machst du denn da?
Ja, wenn der Patient eine Anämie hat und er hat sich ja nun schon mal vorbereitet, dann ist natürlich, sagen wir mal, die Indikationsstellung klar, dass man die abladieren sollte. Anders sieht es aus, wenn das jetzt ein junger Patient ist, der zufällig eine kleine Angiodysplasie hat und gar keine Anämie. Da ist natürlich der Schritt, das zu machen, gering, aber im Grunde müsste ich es nicht tun.
Ja.
Also die Anämie ist natürlich schon die Eintrittspforte für eine Behandlung.
Genau.
Und in der Regel geht die ja sehr gut und sicher.
Wie machst du es denn? Dann fangen wir doch gleich mal mit der Therapie an. Jetzt sind wir im Zirkum. Da haben ja viele schon mal so eine gewisse Hemmschwelle, ne? Weil man sich denkt, Zirkum, ganz dünne Wand, Beamer-Therapie, also du hast schon gesagt, Laser machen wir keine, sie stehen auch, glaube ich, fast nirgendwo mehr rum, aber dann packen wir den Argon-Plasma-Koagulation aus. Wie machst du es denn dann schon mal gleich?
Ja, also man hat ja diesen Generator da im Endoskopieraum stehen, da ist eine Gasquelle dran, dann wird das Gerät eingeschaltet, dann kann ich verschiedene Modi von der APC wählen. Und dann muss ich erstmal diese flexible Teflonsonde über den Arbeitskanal vorschieben und dann muss ich mir das Pedal vor mich hinstellen lassen. Ne?
Das sind schon mal die allerersten Basics sozusagen. Also auf das blaue Pedal drücken.
Ja, ich kann direkt, ja, das geht jetzt aber schnell weiter, da musst du dir keine Sorgen machen. Ja gut, aber wenn du da stehst und irgendwas vergessen, ist auch nervig. Dann muss man halt gucken, wenn man jetzt unsicher ist, dass man vielleicht erstmal einen kleinen Takt nimmt und nicht so lange drauf stehen bleibt. Das ist die Regel Nummer eins. Vorsichtig anfangen und vielleicht auch einen vorsichtigeren Strom wählen. Und dann gibt's also für die sensiblen anatomischen Lokalisationen eigentlich zwei APC-Modi, die ich wählen kann. Das eine wäre das Pulsed-APC. Das hat so einen ganz feinen Sprüheffekt. Das sind so, mal gelesen, 17 Pulse pro Minute und das ist wie so ein Sprühkegel, der sich auf das Gewebe setzt, oder ich kann diesen Precise Mode nehmen, der abstandsunabhängig immer den gleichen niedrigen Energieeintrag hat, mit einer maximalen Ablationstiefe von 1,5 mm. Das sind die Modi, die ich eigentlich überall nehmen kann. Precise APC, wenn ich besonders Sorge habe im Dünndarm oder im Zirkum, Pulsed APC, kann ich, wenn ich vorsichtig bin, mit 15 Watt einfangen, das wäre beim neuen Generator 1,5 und kann bis 25 Watt hochgehen. Da passiert in der Regel auch nichts. Schwieriger wird's, wenn ich so Riesenangiodysplasien habe und da kann ich dann überlegen, wenn ich die jetzt unterspritz, dann verschwinden die vielleicht, ne? Weil das sind ja Gefäßektasien, die haben keinen hohen Druck. Das heißt, da muss ich dann überlegen, ob ich die ganz, ganz vorsichtig vorher außen markiere, ohne lange drauf zu bleiben, sonst ist es ja alles vergeblich gewesen, dann unterspritze ich das und dann kann ich ein bisschen großzügiger abladieren. Oder aber ich abladiere die direkt eben mit einem vorsichtigen Strom.
Technische Frage, welche Sonde, Kugelsonde oder Straight-Sonde? Hast du da irgendwelche Präferenzen oder macht es überhaupt einen Unterschied?
Ja, also ich nehme eigentlich Standard mit der Antigraten, mit dem Antigraten-Stromausfluss, denn die sucht sich eh den Weg des geringsten Widerstandes. Also wenn ich schon irgendwo verstorft habe, dann sucht die sich die nächste Lokalisation. Die könnte also theoretisch auch um die Ecke abladieren.
Ja.
Bei den anderen, Sidefire oder Kugelsonde, da haben wir immer mal mit so Verklebungen zu tun. Deswegen ist es jetzt nicht so unsere erste Wahl.
Ja.
Kann aber mal sinnvoll sein.
Gut, dann haben wir jetzt schon gesagt, also die eher schwierigeren, sage ich mal, vielleicht auch, wo der Anfänger ein bisschen zurückhaltender sind, haben wir ja schon gesagt, das Zirkum, ja, wo sie halt häufig sind, und Dünndarm. Ja, du hast schon gesagt, Frage unterspritzen, ja, nein. Auch immer so eine Frage ist, danach klippen, macht das eigentlich Sinn? Wenn es jetzt, gut, wenn es Hunderte sind oder 50, ist klar, ist ein Blödsinn, aber wenn es jetzt eine große Angiodysplasie im Zirkum ist, klippt man oder klippt man nicht?
Also generell muss man nicht klippen, aber es gibt so Spezialsituationen, zum Beispiel man kommt unheimlich schwer hin oder der Patient braucht bald wieder seine Antikoagulation. Da könnte ich mir vorstellen, dass man sich im individuellen Fall zu einem Clipping entscheidet. Oder es sind Gefäßmalformationen wie ein Ulcus Thiolafoie, wo einfach das Blutungsrisiko viel höher ist als bei einer klassischen Angiodysplasie, die in der Regel venös gespeist wird.
Okay, gut. Also dann nehme ich jetzt mit, Henrik, letztendlich klippt nicht standardmäßig. Wenn es ein Patient ist, der eine Antikoagulation ist und wo es eine größere ist, dann vielleicht schon. Ne?
Ja, genau.
Gut. Dünndarm soweit geklärt, Zirkum soweit geklärt. Jetzt gehen wir vielleicht zum Magen und dann vielleicht auch zum GAVE-Syndrom. Nur mal ganz kurz für die, die jetzt nicht so alle Abkürzungen kennen. GAVE steht für...
Ja, gastrische antrale vaskuläre Ektasie, also auf Deutsch ist das der Wassermelonenmagen.
Ja.
Ja, da sieht man so tolle streifige Rötungen im Antrum und da sind, wenn man genauer hinguckt, vielleicht ist die virtuelle Chromoendoskopie einschaltet, sieht man so kleine korkenzieherartige Gefäßchen.
Ja.
Und
ja,
in der Literatur gibt's auch einige Kollegen, die dann Proben nehmen, um das zu diagnostizieren. Man hat da so Gefäßektasien, kleine Trompen und so ein Ödem. Ja. Und es ist eben aufs Antrum konzentriert. Also nicht, das ist ganz wichtig, nicht wie bei den Leberkranken, dass es eine portale Hypertension ist, sondern wir haben das fokussiert im Antrum.
Gut, jetzt kann man natürlich sagen, Antrum, super, kann sich jeder Anfänger dran üben. Dicke Mucosa, Perforationsrisiko relativ gering. Mhm. Aber das Problem ist natürlich dann schon, wenn wir diese Streifen haben und du sagtest ja schon Wassermelonen, das ist ja das gesamte Antrum betroffen. Mhm. Was ist denn da so deine Strategie? So viel wie möglich, mehrere Sitzungen, wie sieht's mit PPI-Therapie aus oder was gibt's denn da noch so für Alternativen? Wie gehst du denn da vor?
Also grundsätzlich muss man das gründlich genug machen. Also man muss schon, wir nehmen so 25 Watt und gehen in so Streifen dynamisch vor. Man kann ja längs- oder zirkumferenzielle Streifen machen. Ich würde aber jetzt nicht mich darauf versteifen, dass ich unbedingt alles auf einmal wegmachen muss. Denn wenn man da mal reinguckt, am nächsten oder übernächsten Tag sind es schon ganz schön gehörige Ulzera, die da erzeugt werden können. Das heißt, alle Patienten, die so eine Ablationsbehandlung haben, egal in welchem Organ, müssen so mit 2 bis 3 Sitzungen rechnen. Das ist so der gute Durchschnitt. Ja, wenn die Patienten dann einverstanden sind, dann lassen die sich auch gut führen mit niedrigem Komplikationsrisiko. Und begleitend würde ich schon Säureblocker geben, damit eben die Ulzera gut abheilen können. Ja. Und wichtig ist eben, dass man das gründlich macht. Ich glaube am Ende, dass die Methoden sich da auch in ihrer Effektivität ähnlich sind, wenn man es eben gründlich genug macht.
Ja, reden wir doch mal vielleicht noch so über die anderen Methoden. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen geguckt. Es ist ja jetzt schon die aktuelle Fassung unserer Blutungsleitlinie auf der DGVS-Homepage schon abrufbar. Und es gab ja auch neuere Daten, auch was jetzt zum Beispiel die Therapie beim GAVE betrifft, was eine Gummibandligatur betrifft. Also ein Verfahren, was wir kennen aus der Esophagus-Varizentherapie. In Deutschland hat man nicht so viel Erfahrung damit bisher, aber es gibt doch so vor allem aus dem asiatischen Raum Berichte, wo das Ergebnis mindestens genauso gut sein soll. Hast du da schon mal Erfahrung oder hast du es schon mal ausprobiert oder was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich meine, es ist schon, die Studienlage ist nicht so schlecht. Es gibt so ein paar Studien, die darüber berichtet haben und die waren tatsächlich im Vergleich zur APC besser, was die HB-Stabilität und den Transfusionsbedarf anging und daraus folgend auch die Anzahl nötiger stationärer Aufenthalte. Ich glaube, dass die Ligatur einfach ein bisschen mehr in der Tiefe ansetzt. Das GAVE-Syndrom findet ja auf Mucosa- und Submucosa-Ebene statt. Und wenn man dann eben so eradiziert, dann entstehen auch so Mini-Thrombosen und dann heilt es einfach anders ab. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da einen Vorteil gibt. Ich glaube aber, wir können ja die Ligaturbehandlung auch nicht auf einmal machen, weil immer Gewebespannung durch jeden Ligaturpolyp entsteht und wir haben immer Brücken. Ja. Und deswegen, wenn wir die APC zum Beispiel gründlich machen, kann ich mir gar nicht so vorstellen, dass es einen Riesenunterschied macht am Ende. Aber wir sollten es vielleicht auch mal hier in Westeuropa verfolgen und untersuchen. Das kann schon ein attraktiver Ansatz sein.
Oder auch eine Kombination vielleicht dass man zum Beispiel jetzt vielleicht zu viel so Gummiringe setzt, da wo man halt denkt, da sind noch diese Gefäßektasien sichtbar, aber man kommt nicht mehr hin oder hat vielleicht Hemmungen, noch einen 5. oder 6. Gummiring zu platzieren, da vielleicht eine Kombination zu machen. Ja. Ich weiß es ja nicht, ne?
Ja, absolut.
Also auch da nochmal eher aggressiver vorgehen und da auch sicherlich alles gründlich zu machen, im Zweifelsfall mit mehreren Sitzungen. Wie ist es denn dann mit den Kontrollen? Gut, jetzt, ich sag mal, Magen ist ja die Kontrolle relativ einfach. Wie machst du die Kontrollen, wenn es jetzt darum geht, dass es zum Beispiel Patienten sind, die Dünndarm-Angioektasien haben, also wo du schon nur mit einem Single- oder Doppelballon hinkommst oder auch Patienten, wo du jetzt im Zirkum was gemacht hast. Kontrollen notwendig oder nur, wenn sie erneut Anämiezeichen haben? Wie ist da so dein Vorgehen?
Ja, also das ist natürlich klar, dass das jetzt eine gutartige Erkrankung ist. Das heißt, wir brauchen kein striktes Nachsorgeprotokoll mit Monaten oder sowas, sondern wir würden den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen mitgeben, dass sie den HB-Wert beobachten, die Symptomatik des Patienten beobachten und wenn der HB-Wert so als Hausnummer vielleicht um 2 Punkte abfällt im Langzeitverlauf oder es entsteht ein EK-Bedarf, dann würden wir nochmal gucken. Da würde sich zum Beispiel für den Dünndarm die Kapselendoskopie anbieten. Es muss jetzt nicht immer ein Ballonsystem sein, ambulant, elegant durchführbar, also für den Patienten sicherlich am angenehmsten dann.
Okay. Jetzt gibt es noch ein Verfahren, was vielleicht mal so vor, ach Gott, ich würde mal sagen, 10 Jahren vielleicht auch mal so ein bisschen propagiert wurde im Zusammenhang mit Therapie, vor allem auch beim GAVE oder auch bei der Strahlenproktitis, was ja auch nochmal so ein Gebiet ist, was ähnlich zu therapieren ist, und zwar die Radiofrequenzablation. Wird das noch gemacht oder ist das doch zu komplex und vielleicht auch zu teuer gewesen oder was denkst du da?
Ja, die Radiofrequenzablation, die ist für so flache Gefäßmalformationen sicherlich ganz angenehm durchzuführen, weil man einfach das Blättchen auflegen kann und es sehr gesteuert ist, aber Studien weisen darauf hin, dass es im Magen vielleicht von der Eindringtiefe nicht ganz so gut ist wie zum Beispiel die APC. APC erfordert vielleicht ein bisschen mehr Geschick, weil ich das Endoskop dynamisch führen muss und da kann so eine Radiofrequenzablation ganz angenehm sein, auch im Rektum. Aber es ist natürlich eine Kostenfrage und eine Frage, ob ich das System in jedem Haus vorhalten kann.
Ja, richtig. Ja. Also sage ich mal, und dann, wenn es nicht zwingend notwendig ist, dann kann man ja vielleicht doch drauf verzichten im weitesten Sinne. Ja. Also gut, wir nehmen mit, ich mache mal so als kleines Zwischenfazit, APC ist immer noch mehr oder weniger die Therapie der Wahl, egal wo. Man muss ein bisschen aufpassen oder unterschiedliche Settings in Anführungszeichen benutzen, je nachdem wie dick die Wand ist, also Zirkum eher ein bisschen vorsichtiger, Magen ruhig großzügiger. Gabe haben wir schon gesagt, eher großflächig, mehrere Sitzungen. Jetzt ist aber schon immer noch so die Frage, es gibt ja auch diese Patienten, die Stichwort Heide-Syndrom, immer wieder diese Angiektasien haben oder wo wir zum Teil auch in den Dünndarm gucken und wir denken, wir müssten ja den gesamten Dünndarm mehr oder weniger mit APC therapieren. Ja. Wo sind denn da unsere Grenzen und was gibt's denn da noch für Alternativen? Jetzt vielleicht doch mal unabhängig von der endoskopischen Therapie.
Also wir haben bei diesen Patienten, die oft mehrere Probleme haben, also Heide-Syndrom ist ja immer wieder in der Literatur, das sind also ältere Patienten oft mit Aortenklappenstenosen, die Angiodysplasien ausbilden und auch eine Störung des von Willebrand-Faktors aufweisen. Oder es gibt Patienten mit einem Morbus Osler, die also nicht nur aus dem Magen-Darm-Trakt bluten, sondern auch aus der Nase und vielleicht noch Schanz haben. Und hier müssen wir natürlich über die Endoskopie hinausdenken. Also beim Heide-Syndrom gibt es tatsächlich Daten, dass man nach Herzklappenreparatur einen Rückgang der Angiodysplasien beobachten kann. Das ist total spannend. Und bei den Morbus Osler-Patienten wurden natürlich auch pharmakologische Therapien ausprobiert. Das ist jetzt nicht kein breiter Standard, das ist alles off-label. Aber da gibt es auch inzwischen einige schöne Arbeiten dazu. Also nehmen wir mal an, Patient hat Morbus Osler und unheimlich hohen Endoskopiebedarf, ist ständig stationär, bekommt Transfusionen. Da wäre es natürlich schon spannend, meine Substanz zu probieren. Man hat es mit Hormonen versucht, das hat nicht so gut funktioniert in den letzten Jahren. Dann war das Thalidomid als Endothelial Growth Factor Hemmer in Diskussion. Aber das sind die neurologischen Nebenwirkungen nicht ohne. Wenn die Substanz doch auch wirksam war und ganz vielversprechend scheint jetzt das Octreotid zu sein, das über mehrere Mechanismen wirken kann. Und da gibt's die Ocean Study, die ist, glaube ich, vor einem Jahr publiziert worden. Eine holländische Arbeit. Da hat man randomisiert untersucht Patienten entweder nur überwacht oder eben Octreotid IM einmal im Monat, 40 Milligramm. Und die haben tatsächlich profitiert unter dem Octreotid. Man weiß halt nicht, wie lange man das geben muss, ob man es irgendwann weglassen kann. Und man muss halt noch die ideale Dosis finden. Aber die haben deutlich weniger Aufenthalte, EKs und Endoskopien gebraucht, die Leute unter Octreotid.
Und dann natürlich noch, du hast ja bereits schon angedeutet, was ich eigentlich auch total spannend finde. Ich habe auch gesehen in der Vorbereitung für unseren Podcast, dass da auch in New England ein paar Fälle publiziert wurden. Und zwar eine TAVI, ne? Also das heißt auch bei Angiodysplasien, eine TAVI, wo man ja denkt, sind die jetzt komplett durchgedreht, da müssen ja die Patienten antikoaguliert werden und trotzdem bluten die weniger. Also das ist ja auch nochmal was ganz was Spannendes, ne? Also dass man letztendlich dieser Zusammenhang, finde ich unglaublich faszinierend, zwischen Herzklappe und Angiodysplasien über diesen von Willebrand-Faktor. Und wenn man die Klappe sozusagen wieder richtet, dass dann die Blutungen weniger werden. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz anderer Ansatz, trotz Antikoagulation. Ja,
ja, ja, und es gibt auch Patienten mit Ballonpumpensystemen auf Intensivstationen, die auch plötzlich Angiodysplasien ausbilden, wo man mit Octreotid arbeiten kann und solche Dinge.
Ja, ja.
Also das, wenn man das Grundproblem behebt, dann können die Angiodysplasien tatsächlich zurückgehen.
Wann würdest du denn, sage ich mal, so einen Ansatz sehen jetzt für die medikamentöse Therapie oder vielleicht auch mal deinen Kardiologen kontaktieren bezüglich einer TAVI, wenn der Patient jetzt eine Aortenklappenstenose hat? Wie oft gibst du jetzt der Endoskopie eine Möglichkeit, dass du sagst, das versuche ich jetzt zunächst mal oder was ist denn da so dein Ansatz? Oder sag mal zwei Schüsse oder zwei Versuche und dann ist genug oder machst du es abhängig von dem, wie stark der HB-Wert wieder fällt? Gibt es da so eine Regel ungefähr?
Ja, ich denke, also so 2-3 Aufenthalte, das wird man immer machen, bevor man sich anders entscheidet.
Ja.
Und dann wird man mit dem Kardiologen sowieso sprechen. Also was viel häufiger ist, sind ja auch diese Vorhof-Okluder-Indikationsstellungen mit Vorhofflimmern und Blutung.
Richtig, ja.
Und dann kommt die TAVI natürlich auch noch mit rein. Das müssen wir immer zusammen besprechen.
Ja.
Ja. Die Patienten haben nie nur ein Problem, ne, wenn das so Gefäßpatienten sind.
Ja, spannend, Henrik. Vielen Dank. Wir sind schon eigentlich am Ende angekommen. Ich nehme jetzt mal so mit. Also es ist, man denkt immer so, diese Angiodysplasien ist was ganz Banales, ja, Anämie, Angiodysplasien, aber man sieht dann doch, wie spannend das eigentlich ist. Erstmal, was so auch die Verknüpfung mit anderen internistischen Krankheitsbildern ist, wie das unterschiedliche klinische Manifestationsbild ist und letztendlich auch, was die Therapie betrifft. Ich glaube, wir nehmen alle mit, APC ist immer noch eine gute Methode. Man muss wissen, wie es arbeitet, man muss die Einstellung kennen, damit man nichts kaputt macht, haben wir jetzt soweit alles ganz gut gehört und dann einfach mal sehen, wie es wird, aber auch irgendwann auch mal wieder aufhören vielleicht und nochmal über andere Alternativen nachdenken.
Ja, genau, so ist es.
Ja, schön, wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank nochmal, danke fürs Mitmachen, war sehr informativ. Ja, ich hoffe auch, dass es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen hat, dass Sie auch was für Ihre Praxis mitgenommen haben. Bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, logischerweise bei der Folge 98. Und dann kommt ein ähnliches Thema, wo es auch um die Blutung geht und was mindestens genauso spannend sein wird. Und zwar, es geht über Resektionen unter DOAX mit Thomas von Hann als mein Gesprächspartner. Bleiben Sie dran. Bis dann. Auf Wiederhören. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.